Du kennst das vielleicht, man ist auf so einer großen gesellschaftlichen Feier. Die Stimmung ist ausgelassen, alle stoßen an, alle lachen über denselben Witz.
Mhm.
Und es gibt auf solchen Veranstaltungen immer diese, naja, unsichtbaren Regeln, weißt du? Wie man sich zu verhalten hat, wer wem zuerst die Hand schüttelt, worüber man eigentlich lacht.
Ja, die unausgesprochenen Gesetze quasi.
Genau. Und wenn du da auch nur einen Millimeter aus der Reihe tanzt, also sagen wir, du weigerst dich aus irgendeinem Prinzip vehement bei einem ganz bestimmten traditionellen Trinkspruch mitzumachen, dann spürst du sofort die Blicke.
Oh ja.
Es ist diese subtile, aber extrem scharfe soziale Korrektur. Man wird vielleicht gar nicht direkt angeschrien, aber die Temperatur im Raum fällt irgendwie gefühlt um 10 Grad und du spürst, okay, du gehörst gerade einfach nicht dazu.
Absolut, ja.
Das ist ein universelles menschliches Erlebnis. Die Angst vor sozialer Ausgrenzung steckt ja ganz tief in unserer DNA. Aber, und das ist die große Frage heute, was passiert, wenn dieses System der sozialen Kontrolle nicht mehr nur subtil ist, wie auf so einer Party, sondern richtig brutal wird?
Genau da befinden wir uns heute nämlich.
Wenn eine ganze Gesellschaft beschließt, dich durch öffentliche Beschämung, wirtschaftliche Ausgrenzung und sogar offene Gewalt in die Knie zu zwingen.
Wir schauen uns an, wie die menschliche Psyche und auch soziale Gruppen überleben, wenn ihr soziales Netz nicht nur reißt, sondern sich aktiv gegen sie wendet und sie quasi vernichten will.
Willkommen zurück zu unserer heutigen Analyse. Wir knöpfen uns heute ein Thema vor, das auf den ersten Blick vielleicht nach antiker Geschichte klingt, aber eigentlich eine extrem moderne Frage stellt. Nämlich, wie überlebt man, wenn die Gesellschaft einen komplett cancelt?
Ein sehr aktuelles Thema eigentlich.
Total. Wir haben uns heute durch das Material von Dr. David De Silva gewühlt. Er hat sich als Wissenschaftler echt intensiv mit dem kulturellen und sozialen Kontext des Neuen Testaments beschäftigt.
Ja, ganz spezieller Fokus.
Genau. Und was er da speziell über den ersten Petrusbrief ausgräbt, das liest sich absolut nicht wie so ein verstaubter religiöser Text, sondern echt eher wie ein, naja, psychologischer Überlebensratgeber für Menschen am Rande der Gesellschaft.
Und das ist ein enorm wichtiger Filter, den De Silva hier anlegt, weißt du? Wir neigen heute oft dazu, antike Texte in so einem klinischen Vakuum zu lesen, so völlig isoliert von der Straße.
Mhm, stimmt.
Aber diese Texte adressieren ja ganz konkrete, greifbare soziale Krisen. Die wurden in antiken Scham- und Ehrenkulturen geschrieben. Und wenn wir das ignorieren, entgeht uns eigentlich die völlige Sprengkraft des Textes.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das Ziel von unserem Deep Dive heute ist herauszufinden, wie eine marginalisierte Gruppe in der Antike dieser extremen sozialen Ausgrenzung begegnete.
Richtig.
Welche psychologischen Strategien haben diese frühen Christen eigentlich genutzt, um ihre Identität unter so einem massiven Druck nicht nur zu bewahren, sondern auch völlig neu zu definieren?
Ja.
Wie reagiert man, wenn die gesamte Gesellschaft versucht, einen durch öffentliche Beschämung zu brechen?
Aber bevor wir analysieren, wie der Autor des Petrusbriefs seinen Lesern da ganz praktisch hilft, wir müssen überhaupt erstmal verstehen, warum. Also, die Nachbarn sind wütend auf die Christen. Das verstehe ich aus dem Text.
Ja, sehr sogar.
Aber das war ja nicht nur ein bisschen Klatsch und Tratsch am Gartenzaun, oder? Ich meine, was war ihr großes Verbrechen, dass die so massiv verleumdet wurden? Um das zu verstehen, müssen wir uns ein soziologisches Konzept ansehen. De Silva nennt das Devianzkontrolle. Also die Kontrolle von abweichendem Verhalten.
Okay, Devianzkontrolle.
Genau. In einer Gesellschaft, die extrem auf Ehre und Scham basiert, wie das Römische Reich, nutzen die Nachbarn, die Gilden und die Familien Scham als eine Art Werkzeug.
Mhm.
Du kannst dir das wie ein gesellschaftliches Immunsystem vorstellen, sozusagen. Wenn jemand durch neue Überzeugungen abweichendes Verhalten zeigt, schlägt das System Alarm und greift ein, um diese Person zu korrigieren, also wieder auf Linie zu bringen.
Ah, es geht da also nicht primär um staatliche Gesetze, sondern um den sozialen Kitt.
Exakt. Das heißt, da kommt nicht sofort die römische Polizei und verhaftet dich.
Sondern der Schmied von nebenan hört auf, dir Werkzeug zu verkaufen.
Richtig. Die Leute spucken vor dir aus.
Wahnsinn. Aber warum eigentlich diese enorme Aggression? Waren diese ersten Christen denn wirklich so eine krasse Gefahr für den Schmied von nebenan?
Und was hierbei wirklich faszinierend ist, wenn man mal die historische Brille wechselt und das aus der Sicht der Nichtchristen betrachtet, also das waren völlig legitime Beschwerden.
Echt jetzt?
Ja, die Christen wirkten auf ihre Nachbarn wie absolute Zerstörer des gesellschaftlichen Friedens. Man muss sich mal das Weltbild von damals vor Augen führen. Erstens bedrohten die Christen die sogenannte Pax Romana, also den römischen Frieden.
Okay.
Auf der Stabilität dieses ganzen Weltordnungssystems ruhte nach Ansicht der meisten Menschen ihr gesamtes wirtschaftliches und physisches Wohlergehen.
Klar, das war die Basis für alles.
Und dann kommt da plötzlich eine Gruppe auf, die allen erzählt, dass sie auf einen eigenen König warten. Einen Retter, der diese Weltordnung demnächst umstürzen wird und sein eigenes Reich auf der Erde errichtet.
Das klingt für so einen loyalen, hart arbeitenden Römer natürlich wie die absolute Hochverrat-Fantasie.
Total.
Das ist ja, als würde heute jemand eine Untergrundorganisation gründen, um den kompletten Staat abzuschaffen.
Exakt. Aber das Ding ist, es ging noch viel tiefer. Bis in den kleinsten Alltag hinein. Das Römische Reich war durch und durch religiös durchdrungen. Man glaubte damals tief und fest, dass das Wohl der ganzen Stadt direkt vom Wohlwollen der lokalen und staatlichen Götter abhing.
Also ob die Ernten wachsen, ob es regnet oder ob eine Seuche ausbricht.
Genau das. Das war damals absolut keine Privatsache, das war quasi staatliche Sicherheitsarchitektur.
Ah, verstehe.
Wenn sich da also in deiner Nachbarschaft eine Gruppe bildet, die sich plötzlich weigert, den Göttern die Ehre zu erweisen oder bei den Festen Opfer zu bringen, dann war das in den Augen der Allgemeinheit eine direkte Bedrohung für das Überleben aller.
Oh, wow. Das heißt, wenn die Ernte ausfiel, wusste man sofort, wer schuld war.
Ganz genau.
Das ist ein unfassbar wichtiger Punkt. Ich versuche mir das gerade mal in unsere heutige moderne Zeit zu übersetzen. Stell dir vor, du hast einen Kollegen oder ja, naja, einen alten Freund.
Mhm.
Und von heute auf morgen sagt dieser Mensch radikal jede Einladung zu Dinnerpartys, zu Betriebsfeiern oder zum Nachbarschaftsfest ab. Und zwar nicht, weil er keine Zeit hat, sondern weil er knallhart sagt, eure gesamten Lebensrituale und Feiern verstoßen gegen meine neuen Prinzipien, das ist alles verdorben.
Ja.
Ich meine, für die Außenwelt wirkt so jemand doch extrem asozial, überheblich und fast schon gefährlich arrogant, oder?
Das ist eine sehr treffende Analogie. Und das Verrückte ist, in der Antike war dieser Rückzug ja noch dramatischer, weil praktisch jedes zivile Fest, jede Gildenversammlung, ja sogar ein ganz normales Abendessen unter Freunden um irgendein götzendienerisches Ritual herum aufgebaut war.
Wirklich jedes Abendessen?
Fast. Da gab es Trankopfer, bei denen der erste Schluck Wein den Göttern auf den Boden gegossen wurde. Oder man brachte Weihrauch an Hausschrein dar, bevor das Fleisch serviert wurde. Fleisch, das übrigens oft vorher im Tempel geopfert wurde.
Okay, wow.
Und da die Christen ja jede Form von Götzendienst als absoluten Verrat an ihrem Gott ansahen, mussten sie sich komplett aus dem zivilen und sozialen Leben zurückziehen. Sie konnten buchstäblich nicht mehr mit ihren alten Freunden am Tisch essen.
Krass. Und die Nachbarn dachten sich natürlich, sag mal, was ist eigentlich los mit euch? Wir haben doch gestern noch zusammen gefeiert.
Ja, das muss ein unglaublicher Schock gewesen sein. Und um genau dieses Gefühl zu beschreiben, greift De Silva einen ganz bestimmten Begriff aus dem griechischen Originaltext des ersten Petrusbriefs auf. Das Wort ist Xenitschdontai.
Xenitschdontai.
Genau. Das bedeutet so viel wie, sie sind befremdet, sie fühlen sich komplett vor den Kopf gestoßen. Die Nachbarn wurden durch das plötzliche, radikale Verhalten der Christen quasi selbst zu Außenseitern gemacht.
Ah, sie wurden aus der Welt der Christen ausgeschlossen, in der sie vorher noch gemeinsam dazugehörten.
Exakt. Und aus diesem Gefühl der tiefen Entfremdung, gepaart mit dieser gefühlten Bedrohung für die Stadt, entstand diese massive Verleumdung, der Spott und eben auch körperliche Gewalt.
Okay. Das setzt definitiv die Bühne. Der soziale Druck auf diese frühen Christen war also echt erdrückend. Es ging um wirtschaftlichen Ruin und totale soziale Isolation. Und wenn man an so einem Punkt steht, hat man ja im Grunde nur zwei Optionen.
Ja, wähle deine Lösung.
Entweder man knickt ein, lässt sich von der Gesellschaft rehabilitieren, macht zähneknirschend wieder mit bei den Trankopfern und rettet so seinen Ruf und sein Geschäft.
Mhm.
Oder man findet irgendwie einen Weg, diese erdrückende Scham zu neutralisieren. Und der Autor des ersten Petrusbriefs versucht ja genau das. Richtig. Er will das Gericht der öffentlichen Meinung komplett entmachten. Aber wie genau macht er das?
Er wendet da eine wirklich brillante psychologische Strategie an. Er isoliert und immunisiert seine Leser gegen die Scham, indem er die Instanz, die sie verurteilt, fundamental abwertet.
Er dreht den Blickwinkel quasi um.
Genau. Er erinnert die Christen daran, wovon sie sich eigentlich abgewandt haben. Das frühere Leben, also exakt das Leben, das ihre anklagenden Nachbarn jetzt immer noch führen, wird im Text schonungslos als Ignoranz und Dunkelheit beschrieben.
Okay.
Es wird demaskiert als ein Leben voller sinnloser Begierden, Trunkenheit, wilder Partys und abstoßendem Götzenkult.
Warte mal, da muss ich jetzt aber mal kurz kritisch einhaken. Das klingt in der Theorie ja wie so ein netter Taschenspielertrick.
Ja.
Aber ist es nicht extrem schwer, die Meinung der absoluten Mehrheit der Gesellschaft einfach auszublenden? Ich meine, wir sind doch tief in uns soziale Wesen. Wir wollen dazugehören.
Absolut.
Wenn dir auf der Straße 100 Leute sagen, du bist ein Idiot und dein Lebensweg ist völlig falsch und peinlich, kann man sich da wirklich einfach vor den Spiegel stellen und sich einreden, nein, die 100 anderen sind die Idioten, ich bin der Einzige, der Recht hat? Das erfordert doch eine unfassbare mentale Stärke. Oder ist das nicht einfach nur Verdrängung?
Das ist genau der Knackpunkt. Und das erfordert enorme mentale Arbeit. Genau deshalb liefert der Petrusbrief eben nicht nur leere Motivationsparolen, sondern tiefgründige philosophische Argumente.
Okay, wie sahen die aus?
Um zu zeigen, wie das damals funktionierte, zieht De Silva eine Parallele zu den stoischen Denkern der Antike. Er zitiert da den stoischen Philosophen Epiktet, der den Menschen damals half, unabhängig vom Urteil anderer zu werden.
Und was sagt Epiktet?
Epiktet stellte eine ganz simple Frage. Wenn ein völlig ungebildeter, unwissender Mensch einen logisch perfekten philosophischen Satz hört und ihn als völlig falsch und idiotisch verurteilt, wer wird dann in diesem Moment eigentlich gerichtet und bloßgestellt?
Okay.
Der fehlerfreie Satz. Oder der Unwissende, der ihn offensichtlich einfach nicht versteht.
Ah.
Das ist wie, stell dir vor, du bist ein absoluter Sternekoch, du hast gerade ein echtes Meisterwerk gekocht. Und dann kommt da jemand rein, der sein ganzes Leben lang nur billigstes Fastfood gegessen hat, probiert dein Essen, spuckt es aus und sagt, das schmeckt furchtbar.
Ja.
Bist du dann in deiner Ehre gekränkt? Nein, du hast eher Mitleid mit dem Typen, weil er offensichtlich gar keine funktionierenden Geschmacksnerven mehr hat. Der entlarvt sich durch sein Urteil quasi selbst. Das ist ein hervorragendes Bild. Ganz genauso funktioniert die stoische Logik hier. Wer den wahren Wert von etwas Gutem nicht erkennt, richtet nicht das Gute, sondern stellt eben nur seine eigene Ignoranz zur Schau.
Wahnsinn.
Und der Autor des Petrusbriefs nimmt genau diese Mechanik und wendet sie auf Jesus an. Er verwendet dafür ein Bild aus den alten jüdischen Schriften, aus Psalm 118. Er beschreibt Jesus als den lebendigen Stein.
Mhm.
Die menschlichen Bauleute, also die Gesellschaft, haben diesen Stein angesehen, ihn geprüft und dann als völlig wertlos verworfen. Aber was passierte dann? Gott, der ultimative Baumeister, wählte exakt diesen verworfenen Stein aus und machte ihn zum wichtigsten Stein des ganzen Gebäudes, zum Eckstein.
Das heißt, wenn die Nachbarn jetzt die Christen verurteilen und beschämen, dann richten sie eigentlich gar nicht die Christen. Sie tun exakt das, was diese blinden Bauleute getan haben.
Genau.
Sie beweisen der ganzen Welt, dass sie den wahren Wert der Dinge überhaupt nicht erkennen können, weil sie im Dunkeln tappen. Sie haben, um im Bild zu bleiben, keine spirituellen Geschmacksnerven.
Richtig. Und damit entzieht der Text dem Urteil der Nachbarn jeglichen Wert. Der Autor sagt im Grunde zu den Christen, warum um alles in der Welt solltet ihr euch von Menschen beschämen lassen, die unfähig sind, echte Ehre von Schande zu unterscheiden? Gott allein hat das finale Urteil über den Wert der Dinge.
Und wenn du, der uns da gerade zuhört, jetzt vielleicht denkst, naja, das betrifft mich ja heute nicht mehr so, ich lebe ja nicht im alten Rom, dann schau dir mal an, wie schnell sich Dynamiken in unserem eigenen Alltag hochschaukeln.
Oh ja, das geht schnell.
Das ist eine völlig zeitlose Methode, wie man Resilienz aufbaut. Es ist die ganz bewusste, radikale Entscheidung, wessen Meinung darf in meinem Leben überhaupt Gewicht haben? Welchem Gericht der öffentlichen Meinung gestehe ich die Autorität zu, mich zu verurteilen?
Das bringt es wirklich auf den Punkt. Aber wir müssen hier noch einen Schritt weitergehen. Es ist ja eine Sache, die Nachbarn auf dem Marktplatz auf einer intellektuellen Ebene abzuwerten und sich da innerlich abzugrenzen.
Ja.
Aber die Christen damals standen ja nicht nur vor intellektuellen Debatten. Es ging da um handfestes physisches Leid. Und hier wirft De Silvas Analyse eine echt wichtige Frage auf. Wie gibt ein Text Menschen, die buchstäblich geschlagen werden, die absolut rechtlos sind, ihre Würde zurück?
Puh, da sprichst du ein ganz dunkles Kapitel an. Lass uns mal über die christlichen Sklaven unter nichtchristlichen Herren sprechen. Das war ja eine sehr reale, sehr grausame Lebensrealität für viele in diesen frühen Gemeinden.
Absolut.
Ein römischer Sklave war ja juristisch gesehen keine Person, sondern eine Sache. Der Meister hatte die absolute Verfügungsgewalt über den Körper des Sklaven.
Völlig richtig. Und jetzt stell dir dieses Szenario mal vor. Ein christlicher Sklave weigert sich aufgrund seines neuen Glaubens an Gott, dem römischen Hausschrein, also den Hausgöttern des Meisters, ein Opfer darzubringen.
Okay.
Für den Meister ist das blanke Rebellion und Respektlosigkeit. Der Sklave wird dafür brutal bestraft oder geschlagen. Wie kann dieser Sklave, der keine Rechte hat, diese Demütigung überleben, ohne innerlich völlig zu zerbrechen?
Ja, wie?
Der Petrusbrief greift hier tief in die ethische Trickkiste der Antike. Genauer gesagt in die Philosophie der Selbstbeherrschung. Die Sklaven werden aufgefordert, sich als Hüter ihres eigenen Verhaltens zu sehen. Sie sollen den fleischlichen Begierden widerstehen und absolute moralische Integrität bewahren, egal was passiert.
Ah, hier wird es wirklich interessant. Der Autor dreht nämlich in diesem Moment das Machtverhältnis im Kopf der Betroffenen völlig um.
Genau.
Das musst du dir mal bildlich vorstellen. Der scheinbar machtloseste Mensch im gesamten Römischen Reich, der Sklave, der gerade geschlagen wird, wird durch diese theologische Neuausrichtung plötzlich zum ultimativen, überlegenen moralischen Richter über seinen eigenen römischen Meister gemacht.
Das ist der psychologische Dreh- und Angelpunkt der Argumentation. Petrus sagt dem Sklaven sinngemäß, wenn dein Meister dich bestraft, weil du gestohlen hast oder faul warst, okay, dann hast du es verdient, das ist Schande.
Klar.
Aber wenn du für dein gutes, tugendhaftes und gewissenhaftes Verhalten bestraft wirst, bedeutet das nicht, dass du schlecht bist. Es beweist vielmehr, dass dein Meister irrational handelt, dass er von seinen eigenen Leidenschaften kontrolliert wird. Der Text nennt solche Meister regelrecht krumm und pervers.
Der Meister denkt also in dem Moment, er übt totale Macht und Kontrolle aus, er dominiert die Situation. Aber moralisch gesehen steht der Sklave weit über ihm und blickt eigentlich auf einen irrationalen, ignoranten Tyrannen herab, der die Kontrolle über sich selbst völlig verloren hat.
Exakt.
Nicht der Sklave wird in diesem Moment gerichtet, sondern der Meister richtet sich durch seine eigene grausame, ungerechte Handlung quasi selbst. Das gibt dem Sklaven in der allerdunkelsten Stunde die Handlungsmacht über die eigene innere Haltung zurück. Man kann seinen Körper schlagen, aber seine Würde bleibt unantastbar.
Sehr gut zusammengefasst. Und das führt uns zu einem weiteren massiven Paradigmenwechsel, den Petrus da vollzieht. Wenn dieses ungerechte Leiden, diese Marginalisierung also kein Zeichen dafür ist, dass man etwas falsch gemacht hat oder dass die Götter wütend auf einen sind.
Was ja in der Antike und ehrlich gesagt auch heute noch extrem tief verankert ist.
Oh ja.
Wenn uns etwas Schlechtes passiert, denken wir doch sofort: Oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Ist das Karma? Ist das die Strafe für meine Fehler aus der Vergangenheit?
Ganz genau. Dieser Gedanke ist zutiefst menschlich. Aber dieses Denkmuster wird im ersten Petrusbrief komplett durchbrochen. Leiden für das Gute wird hier nicht als Fehler im System gedeutet. Es wird zum neuen Normal erklärt.
Zum neuen Normal?
Ja. Es wird sogar als der direkte Weg zur wahren Ehre vor Gott definiert. Und auch hier dient Jesus wieder als die Blaupause. Sein Weg führte nicht bequem an der Schande vorbei, er führte mitten durch sie hindurch.
Mhm.
Er erlebte ultimative Degradierung, öffentlichen Spott und schließlich die Kreuzigung, also die schändlichste, erniedrigendste Todesart der ganzen Antike. Aber genau das war der Weg, der zu seiner Auferstehung und Herrlichkeit führte.
Die bittere Erfahrung der sozialen Marginalisierung, dieses Gefühl, ich gehöre hier nicht mehr dazu, wird also umgedeutet in die Bestätigung, dass man exakt auf dem richtigen Weg ist.
Richtig.
Petrus nennt seine Leser ja auch Fremde und Beisassen. Er gibt ihnen die Identität des historischen Israels, das im Exil lebte. Sie sollen sich wie Exilanten in ihrer eigenen Heimatstadt fühlen.
Und um dieser gewaltigen psychologischen Umdeutung noch den finalen Nachdruck zu verleihen, bettet Petrus diese sozialen Konflikte in einen riesigen kosmischen Rahmen ein.
Wie meinst du das?
Es ist kein profaner Nachbarschaftsstreit mehr für ihn. Es ist ein geistlicher Krieg. Der Text warnt richtig. Der Teufel geht umher, wie ein brüllender Löwe, der nach Beute sucht.
Aha.
Wenn der Nachbar dich also beschämt, um dich zur Anpassung zu zwingen, dann ist das nicht einfach nur der griesgrämige Nachbar. Es ist der Versuch einer kosmischen, bösen Macht, dich von deinem Weg zu Gott abzubringen. Dein Widerstand gegen diesen sozialen Druck wird somit zu einem glorreichen geistlichen Sieg.
Okay, das baut echt eine enorme mentale Festung auf. Aber jetzt kommt für mich die spannende Frage der Aktion. Denn in so einer antiken Ehrenkultur gab es doch ungeschriebene harte Regeln.
Ja, die gab es.
Wenn du auf dem Marktplatz öffentlich beleidigt oder beschämt wurdest, musstest du handeln. Du musstest einen Gegenangriff starten, einen sogenannten Repost, um deine Ehre wiederherzustellen. Hast du das nicht getan, galtst du als schwach und warst unten durch. Wie geht Petrus damit um? Sollen die Christen jetzt verbal zurückschießen und die Nachbarn beleidigen?
Das wäre absolut die normale Reaktion in dieser Kultur gewesen. Aber hier fordert Petrus etwas zutiefst Subversives. Etwas, das gegen jeden antiken Instinkt geht. Einen spezifisch christlichen Repost.
Und wie sah der aus?
Petrus erinnert an Jesus. Als Jesus beschimpft wurde, hat er nicht zurückgeschimpft. Er übergab das Urteil allein Gott. Und Petrus ruft die Christen auf, genau das nachzumachen. Gibt keine Beleidigung zurück. Antwortet auf öffentliche Beschämung stattdessen mit einem Segen.
Warte mal kurz. Segen für Beschimpfung?
Ja?
In der Kultur, in der dein Ruf alles ist. Ich meine, wenn dich der Schmied auf dem Marktplatz anspuckt und du lächelst und segnest ihn, da bist du doch in den Augen aller Umstehenden das ultimative, bemitleidenswerte Opfer. Das muss sich für die frühen Christen doch wie absoluter sozialer Selbstmord angefühlt haben, oder?
Im ersten Moment sicher, ja. Aber De Silva erklärt hier sehr schön die langfristige Strategie dahinter. Diese, ja, asymmetrische Kriegsführung der Tugend, wenn man so will.
Asymmetrische Kriegsführung der Tugend, wow.
Petrus sagt, bietet eine sanfte, aber inhaltlich klare Verteidigung eures Glaubens an, eine Apologia. Aber bleibt dabei immer respektvoll.
Warum genau?
Weil ihr dadurch den ignoranten Klatsch der Nachbarn auf lange Sicht völlig entwaffnet. Wenn jemand immer wieder behauptet, ihr wärt böse Zerstörer der Gesellschaft, ihr aber konsequent durch beständiges, tugendhaftes und gutherziges Verhalten aufhallt, dann entsteht beim Umfeld eine enorme kognitive Dissonanz.
Ah, okay. Man besiegt die Feinde also nicht, indem man lauter schreit oder härter zuschlägt, sondern indem man so dermaßen anständig und makellos lebt, dass die Verleumder sich am Ende selbst lächerlich machen, wenn sie schlecht über einen reden.
Ganz genau.
Sie müssen sich am Ende selbst schämen für ihre grundlosen Angriffe.
Wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier den revolutionären Versuch, den endlosen antiken Kreislauf von Gewalt, Vergeltung und Scham radikal zu durchbrechen. Es ist eine ethische Antwort auf gesellschaftliche Feindseligkeit.
Das ist intellektuell und moralisch wahnsinnig stark. Wirklich. Aber das bringt uns zu einem ganz praktischen Überlebensproblem und da brauchen wir uns nichts vormachen. Man kann die Anerkennung und das soziale Netz der Mehrheitsgesellschaft, den eigenen Freundeskreis, nicht einfach aufgeben, ohne verrückt zu werden, wenn man nicht irgendwo aufgefangen wird.
Absolut. Wir sind soziale Wesen.
Niemand hält monatelange oder jahrelange totale Isolation aus. Man braucht eine Ersatzgemeinschaft. Und das ist unser nächster großer Punkt, den De Silva herausarbeitet. Diese neue soziale Matrix.
Du kannst dir nicht ewig selbst einreden, dass du im Recht bist, wenn du völlig allein im dunklen Kämmerlein sitzt.
Das funktioniert nicht lange, nein.
Wenn du dich ehrenhaft und tugendhaft verhältst, braucht es ein Publikum, das dieses Verhalten sieht, versteht und dir deinen Wert auch bestätigt. Deswegen überschüttet der Autor seine Leser förmlich mit unglaublichen Ehrentiteln, um diese neue Gruppendynamik extrem zu stärken.
Was für Titel waren das?
Er nennt diese Ausgestoßenen plötzlich ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, das aus der Dunkelheit ins Licht gerufen wurde. Er betont ihren unendlichen Wert, der durch dieses kosmische Opfer Jesus teuer erkauft wurde.
Das heißt, er baut ihnen eine völlig neue eigene Welt auf. Und damit das im harten Alltag funktioniert, fordert er diese intensive Gemeinschaft ein. Ungeheuchelte Liebe, Gastfreundschaft, Zusammenhalt. Man muss die sein, die einander jetzt die Türen öffnen, wenn alle anderen sie zuschlagen.
Exakt so ist es.
Und eine Sache, die ich beim Lesen von De Silvas Material hier extrem spannend fand, war die Anweisung an die Ehemänner.
Oh ja.
Die sollen ihren Frauen nämlich Ehre erweisen. Und zwar als Miterben der Herrlichkeit. Warum ist das so unglaublich wichtig in dem Kontext?
Das ist so ein Detail, das modernen Lesern oft komplett entgeht, aber im Kontext der antiken römischen Gesellschaft war das absolut revolutionär. In einem traditionellen römischen oder griechischen Haushalt herrschte ja eine strenge, unantastbare Hierarchie. Der Pater Familias, der Mann, war der absolute Herrscher über Leben und Tod.
Mhm, der Patriarch.
Petrus bittet die Männer zwar, Rücksicht auf die Frauen zu nehmen, da sie als das schwächere Gefäß galten, was noch stark den antiken patriarchalischen Stereotypen entsprach, aber der entscheidende theologische Befehl lautet, sie zu ehren als völlig gleichberechtigte Miterben des ewigen Lebens.
Wow, gleichberechtigt.
Das hebt die Frau auf eine spirituelle Augenhöhe, die es damals draußen in der Gesellschaft einfach nicht gab. Es wird hier eine Beziehung eingefordert, die unter der Oberfläche eher Bruder und Schwester gleicht als Herrscher und Untertan. Das schweißte die neue Gemeinschaft echt extrem zusammen.
Also, was bedeutet das alles für uns heute? Wir leben hier im Westen ja glücklicherweise nicht unter der Herrschaft von römischen Kaisern, die uns zwingen wollen, Weihrauch vor einer Statue abzubrennen. Wie lässt sich diese antike Soziologie auf unsere Zeit und unsere globale Situation heute übertragen?
Dr. De Silva schlägt an dieser Stelle eine sehr direkte und, naja, eigentlich schmerzhafte Brücke zur Gegenwart. Auch wenn wir es hier in unseren Breitengraden vielleicht kaum spüren, erlebt ein großer Teil der globalen Kirche heute exakt dieselben Devianzkontrolltechniken, von denen wir gerade aus der Antike gesprochen haben.
Das ist krass.
In Ländern wie Indien, in China, in Teilen von Indonesien, Nigeria oder extrem islamisch geprägten Staaten stehen christliche Minderheiten vor exakt diesen massiven Sanktionen.
Wir reden hier von willkürlichen Gefängnisstrafen, dem kompletten Verlust des Arbeitsplatzes, der Zerstörung der familiären Existenzgrundlage oder sogar offener Gewalt und dem Tod, oder?
Genau das. Es ist genau das gleiche soziologische Prinzip am Werk. Die Mehrheitskultur nutzt extremen Druck und Scham, um abweichendes Verhalten zu korrigieren und die Menschen zur Aufgabe ihrer Überzeugungen zu zwingen.
Okay, und was machen wir da jetzt draus?
Genau, hier wird die akademische Analyse des ersten Petrusbriefs zu einem echt drängenden Handlungsaufruf. Der Text zeigt deutlich auf, dass Verfolgte und Ausgegrenzte eine starke soziale Matrix brauchen, um psychologisch und physisch nicht zu zerbrechen.
Mhm.
De Silva leitet daraus ganz konkret ab, dass wir, die wir im Westen in Sicherheit und Freiheit leben, genau diese Ersatzgemeinschaft, diese soziale Matrix für die verfolgten Christen weltweit sein müssen.
Okay, und wie sieht das praktisch aus?
Das passiert natürlich durch Gebet, durch diplomatische Bemühungen auf politischer Ebene, durch Spenden für Familien, denen die Existenzgrundlage entzogen wurde, aber vor allem psychologisch gesehen, indem wir von außen das Ehrenkonto dieser Menschen aufladen.
Das heißt, wir müssen ihre Würde und ihre Ehre lauter und sichtbarer bestätigen, als ihre Unterdrücker versuchen, sie zu beschämen und klein zu machen. Wir müssen ihnen immer wieder spiegeln, euer Widerstand ist nicht beschämend, er ist zutiefst ehrenhaft. Ihr seid keine Verlierer, ihr steht auf der richtigen Seite.
Genau. Und da viele dieser Gebiete, in denen heute Verfolgung stattfindet, selbst noch sehr traditionelle Scham- und Ehrenkulturen sind, also echt ähnlich wie das antike Rom, greifen die Dynamiken, die der erste Petrusbrief beschreibt, dort heute noch fast 1:1. Es geht darum, dass wir eine globale Stimme sind, die der lokalen Verleumdung etwas Kraftvolles und Bestätigendes entgegensetzt.
Wahnsinn! Was für eine unglaubliche Reise durch die Zeit. Wir haben uns heute ein fast 2000 Jahre altes Dokument angesehen und festgestellt, dass es im Grunde ein brillanter psychologischer und soziologischer Meisterkurs in Sachen Resilienz ist.
Absolut.
Wir sind gestartet bei der drückenden Last der antiken Devianzkontrolle, dem brutalen Zwang der Nachbarn, sich anzupassen, um nicht aus der Gesellschaft verstoßen zu werden. Wir haben gesehen, wie der Text diese Scham durch philosophische und theologische Umdeutung neutralisiert hat. Er hat gezeigt, dass die, die den Wert der Wahrheit nicht erkennen, letztlich eigentlich nur sich selbst richten.
Und wir haben die moralische Ermächtigung der absoluten Außenseiter beobachtet, wie selbstgeschlagene Sklaven ihre innere Würde zurückgewannen.
Mhm.
Das Aushalten von Marginalisierung wurde nicht als göttliche Strafe, sondern als das neue Normal, als Abzeichen echter göttlicher Ehre definiert.
Und wir haben gesehen, wie eine völlig neue soziale Matrix, ein Ersatznetz aus unzerstörbarer Gemeinschaft und geteilter Ehre gewebt wurde. Ein Netz, das uns bis heute direkt in die Verantwortung ruft, wenn wir auf die Verfolgten in der globalen Gemeinschaft blicken.
Letztlich ist dieser Text ein zeitloser Bauplan dafür, wie man sich nicht der Angst vor dem Urteil der wütenden Menge beugt, sondern seine Integrität bewahrt, egal wie laut und bedrohlich der soziale Druck wird.
Ganz am Anfang, in den ersten Minuten, haben wir über diese unsichtbaren Regeln auf der Dinnerparty gesprochen. Die strafenden Blicke, wenn man aus der Reihe tanzt und einfach nicht mitmacht.
Ja.
Petrus hat den frühen Christen gezeigt, dass Ehre und Würde letztlich immer davon abhängen, vor welchem Publikum wir in unserem Leben eigentlich performen. Wenn Ehre und Scham, wie wir gesehen haben, oft nur soziale Konstrukte sind, für wessen Applaus lebst du gerade? Und in einer Welt, die heute durch Social Media Shaming und Cancel Culture oft genauso brutal und rasend schnell urteilt wie die Nachbarn in der Antike auf dem Marktplatz, sitzt in deinem persönlichen inneren Gericht der Reputation wirklich das Publikum, das die Dinge schätzt, die von ewigem Wert sind? Denk da mal drüber nach. Wir hören uns beim nächsten Mal.